Hallo allerseits, hier ist Nauheim Online. Ich begrüße alle zum neuen Podcast. Diesmal geht es um die Kultur in der Musikgemeinde. Genauer gesagt um meine Gäste Andreas Gafke, Gerald Stütz, Silke Schneider und Michael Schneider. Allesamt profunde Kenner bzw. Mitwirkende der Musikgemeinde. Die einen früher, die anderen heute. Früher in Nauheim, das ist das Stichwort. Wie war das denn einst in einer Musikgemeinde, die viel Geld für ihr Image investierte und mit Konzerten, vielen Bands und Orchestern beinahe wöchentlich bewiesen hat? Hier spielt die Musik. Noch eine kleine Anmerkung vorab. Die Gegenwart, also wie es im Moment aussieht, wird heute nur kurz angeschnitten. Das ist Thema eines Folgepodcasts. Gut, genug der Vorrede, beginnen wir. Ich möchte euch bitten, sich selbst kurz vorzustellen.
Hallo, mein Name ist Silke Schneider. Ich bin hier in Nauheim Vorsitzende vom Musikverein und stellvertretende Vorsitzende und Gründungsmitglied des Musikfördervereins. Und als solche bin ich gerade mitverantwortlich für das, was aktuell in Sachen Musik in Nauheim passiert.
Ja, hallo, ich bin Gerald Stütz. Ich war hier im Musikverein circa 1981 bis 86. Bin hier auch geboren, das heißt in Groß-Gerau, das heißt in Nauheim hier aufgewachsen. Und bin jetzt Schlagzeuger im Orchester des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz.
Ja, mein Name ist Andreas Gafke. Ich war viele Jahre hier in Nauheim in der Musikindustrie und im Musikförderkreis und Musikverein tätig. Jetzt, wie man so schön sagt, bin ich im Unruhestand seit 3 Jahren. Früher hat mich die Presse mal als echten Naumer Buben bezeichnet, obwohl ich ja seit vielen Jahren nicht mehr in Nauheim wohne. Aber ich bin in der Bäckerei meiner Eltern und Großeltern in der Hügelstraße in Nauheim aufgewachsen und es hat mich natürlich auch geprägt. Bäckerei war jetzt nicht unbedingt mein Lebenstraum, denn seit frühester Kindheit hat Musik die entscheidende Rolle in meinem Leben gespielt. Aber da gehen wir ja sicherlich später noch mal drauf ein. Mein Hauptwohnsitz ist seit vielen Jahren Darmstadt, aber beruflich hat es mich vor fast 20 Jahren nach Oberbayern, genauer gesagt nach Bad Tölz, verschlagen, wo ich auch derzeit noch oft anzutreffen bin.
Ja, vielen Dank. Zum Auftakt eine Frage, die weit in die Vergangenheit reicht. Wer von euch hat eigentlich die Nauheimer Musiktage noch erlebt?
Ja, ich zum Beispiel. Ich habe ja, also Andreas hat es ja, glaube ich, gemanagt, ne? Du hast es, ja. Und da war ich drei Mal mit meiner Band, also das heißt, das war mal ein Trio und mal ein Jazzquartett, habe ich da immer gespielt, ja. Hm. Vor der alten Mühle war das, glaube ich, mal, und an der Schule. Hm. Also waren ja verschiedene Bühnen in der Stadt, wollte ich sagen, im Ort. Und das fand ich ganz schön, dass man da einfach so rumlaufen konnte. Das heißt, ist ja nicht, musst ja spielen. Aber dass an der Ecke jemand gespielt hat und da und dann vorne beim Kastanienbaum, das war echt toll. Also
ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen, denn das ist ja ein ziemlicher Komplex und wir gehen dann auch sicherlich nochmal drauf ein, auf den Unterschied von Musiktagen und dem Musikfest. Ja. Das haben nämlich in Nauheim, glaube ich, bis heute viele noch nicht verstanden, was der Unterschied war. Also die Musiktage in ihrer ursprünglichen Form. Das war eine Reihe von Konzerten der Nauheimer musiktreibenden Vereine und Chöre. Und zum anderen gab es damals schon einen Musikwettbewerb für verschiedene Instrumente wie Klavier, Streichinstrumente und Blasinstrumente.
Auch für Jugend, oder?
Eigentlich für Jugend. Also der Musikwettbewerb, der war eigentlich für Musikschüler und für Jugendliche gedacht. Und initiiert und ins Leben gerufen wurde das damals, alles kann man sagen, vom Willi Keilwert. Der hatte in Nauheim ein Musikgeschäft am Schleifweg. Also ihr werdet euch vielleicht sicherlich noch dran erinnern können. Und ein weiterer Ideengeber und Initiator war der Georg Mischlich, langjähriger Dirigent vom Musikverein und vom Obelwerksorchester. Und auch einer der Hauptakteure war dann der Wulf Hauser, der dann auch die Musikschule in Nauheim nach dem Georg Mischlich geleitet hat und verantwortlich war. Ich persönlich habe die Musiktage zum einen als Musiker beim Musikverein immer mit wirklich vollen Sälen erlebt. Also das war wirklich, die Jahn-Turnhalle hat da manchmal gar nicht ausgereicht. Und ich denke, das ist auch so Thema voller Saal. Wie ist das heute? Da werden wir sicherlich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und weitere Dirigenten, deren Namen ich eigentlich noch sehr gut präsent habe, die in Nauheim bei den Musiktagen mit ihren Orchestern aufgetreten sind. Das war der Peter Schmidt, damals vom Jugendblasorchester und später dann von der SKV, sowie der Walter Riedl als Dirigent vom Gesangverein Nauheim. Und natürlich war er auch als Musiker beim Musikverein in beiden Orchestern, also sowohl im Blasorchester und im Streichorchester, war er Vizedirigent. Das waren, kann man sagen, so damals so mit die Hauptakteure, die die Musiktage ins Leben gerufen haben.
Ja. Wie sieht es bei euch aus? Ihr seid ja eher die Vertreter der Gegenwart, Silke und Mike. Habt ihr noch Erinnerungen an das Musikfest?
Also ich wohne seit 2002 in Nauheim und ganz nah am alten Ortskern, sage ich jetzt mal, auch in so einer denkmalgeschützten Hofreite. Und da tatsächlich war es ein- oder zweimal so, dass das Musikfest noch war, als wir gerade hergezogen waren. Im ersten Sommer waren wir natürlich komplett mit Umzug und Renovierung und Ankommen hier beschäftigt. Aber ich erinnere mich an dass es mich total überwältigt hat. Ja, auf einmal waren wir in so einer abgesperrten Zone. Wie gesagt, wir wohnen ja da im ganz nah am Spielplatz und am alten Rathaus und so und mussten dann so einen Anwohnerausweis vorzeigen, wenn wir nach Hause kamen und sowas. Ich dachte, was ist hier los, ne? Aber es war mega, ne? Also diese, ich glaube, 5 Bühnen oder was, die wir da in diesem abgesperrten Bezirk hatten, also wo man halt sozusagen Eintritt zahlen musste, um reinzukommen, und das war es auch garantiert wert, dass man diesen Eintritt bezahlt hat. Das war schon ein Riesenevent. Als der Mike und ich dann angefangen haben, über die Wiederbelebung der Musikszene, der Live-Musik nach der Pandemie hier in Nauheim uns auszutauschen und so unsere persönlichen Träume zu kommunizieren, da haben wir natürlich auch darüber gesprochen, ob man sowas wieder auf die Beine stellen kann. Ja. Und da war auch tatsächlich dann direkt sehr schnell der Punkt, wo mir auch von verschiedenen Leuten gesagt wurde, sprich mit dem Andreas Gafke. Und das war das Wichtigste, was eigentlich, glaube ich, passiert ist für uns, dass wir mit Andreas in Kontakt gekommen sind und er uns dann halt auch mit seinen ganzen Erfahrungen beschenkt hat, kann ich sagen. Ja, hat uns das alles großzügig mit uns geteilt, hat erzählt, wie es war, aber auch welche Voraussetzungen es gab, die es damals ermöglicht haben. Und so, dass wir sozusagen auch eine bessere Einschätzung bekommen haben, was heute möglich ist, weil die Voraussetzungen sich halt geändert haben. Also es ist sicherlich auch nochmal ein ausführlicheres Thema wert, aber wir wissen alle, dass wir in Zeiten leben, wo es in Nauheim kein Geld für irgendwelche freiwilligen Leistungen gibt, und Kultur ist halt immer eine.
Da kommen wir vielleicht noch drauf. Gerald, hast du noch Erinnerungen an früher? Was war das Besondere an der ganzen Geschichte?
Ja, das war, wie gesagt, ich fand es immer toll, dass man da durch die Straßen gehen konnte, und man hat da hat da ein Verein gespielt, da eine Band, und gut, dann habe ich selbst irgendwo gespielt, und das war eigentlich immer High Life da, ne? Und was ich noch, ich glaube, der Nachfolgeveranstaltung war Live im Hof, oder? Mhm. Genau, das hast du, Andreas, aber nicht.
Nein.
Mehr. Genau. Ich muss nur eine kleine Anekdote erzählen, ich hoffe, ich darf das, ansonsten muss ich es rausschneiden. Ich hatte mich ja über Jahre hinweg bei Live im Hof mit einer Band von mir beworben, ne? Wurde nie eingeladen. Es kam jedes Mal die gleichen Bands. Also das fand ich damals schon ein bisschen, also nicht wegen mir, sondern dass auch mal andere Bands von außerhalb die Chance hatten, da mitzuspielen. Gut, das waren halt hier so Lokalheroes oder Namen, sage ich jetzt nicht, aber es war dann fast ein bisschen langweilig am Schluss, weil es immer die gleichen waren. Oder einmal vielleicht jemand anderes, aber ja, das war ein bisschen, aber ansonsten, ja, Musikfest, das war schon eine tolle Sache. Ne?
Ja. Beim Musikfest, da gab es auch eine Rockbühne. Mike, war das so dein Tummelplatz?
An der Schule, glaube ich, ne?
Ich komme mir das gerade mal. Also ich bin ja in Königstetten aufgewachsen, ja, also auf der ganz voll, wenn der Gerald winkt gleich, oh Gott, wenn ich das gewusst hätte. Nee, Spaß beiseite. Für uns in Königstetten, und das ist vielleicht hier auch ganz interessant, für uns war das, wir durften ins Musikzentrum des Kreises eintreten. Ja, ansonsten war ja die Königstädter Meinung über Nauheim durchaus differenzierter, aber bei Musik gab es überhaupt kein Vertun. Ja, die Musik spielt in Nauheim und ich erinnere mich gut, ich habe relativ früh angefangen, klassische Instrumente zu lernen, bin dann irgendwann in eine Band eingestiegen und wir sind kollektiv mit der ganzen Band mindestens zweimal die Woche nach Nauheim gefahren, natürlich zum Keilwert, und haben da Instrumente angeguckt. Und wenn hier Musikfest und Musiktage waren, da sind wir hier von morgens bis abends natürlich dabei gewesen, haben uns die Bands angeguckt, haben uns auch andere Programme angeguckt, einfach weil das war das Maß der Dinge. Und wenn man in Rüsselsheim oder Königstetten Musik machen wollte, dann war das natürlich die Orientierung schon alleine, weil das der nächste Punkt war, wo man überhaupt vernünftige Instrumente kaufen konnte. Ich erinnere mich gut, und das erste Schlagzeug unseres Schlagzeugers war ein Tromsa-Schlagzeug natürlich. Und insofern war für uns die musikalische Heimat schon immer Nauheim gewesen, weil da natürlich viel mehr los war als in Königstetten. Und selbst in Rüsselsheim gab es diese Qualität an Musikgeschäften, die wir in Nauheim gefunden haben, nicht.
Ich würde da vielleicht auch gerade noch eine kleine Anekdote oder zwei ergänzen. Ich habe ja, das wissen vielleicht die, die hier am Tisch sitzen, aber die draußen in der Welt, die uns jetzt zuhören, wahrscheinlich nicht. Ich habe tatsächlich 30 Jahre lang mein Instrument ja eingemottet gehabt und gar nicht gespielt. Und dann habe ich mich 2016 entschlossen, wieder anzufangen, habe das Instrument erstmal zu den Instrumentenmachern gebracht, damit es wieder spielfähig wurde. Und habe angefangen rumzufragen, wo kann man denn hier konzertante Blasmusik machen? Ich war in Rüsselsheim im Chor, ich habe dort gefragt, ich habe in Nauheim gefragt, ich habe bei den Instrumentenmachern gefragt und die Antwort war immer beim Musikverein, von dem ich bis dahin, glaube ich, nichts gehört hatte, als nicht musiktreibende Neu-Nauheimerin. Und dann habe ich halt irgendwann, als ich diese Trompete wieder bei den Instrumentenmachern abgeholt hatte, habe ich mir ein Herz gefasst und habe beim Peter Meinelschmidt an der alten Mühle geklingelt und habe gesagt, ich habe Trompete, darf ich vielleicht mal in die Probe kommen und so. Und genau, das war mein Einstieg in den Musikverein. Aber das bestätigt das, was der Mike gerade gesagt hat. Ich habe, wie gesagt, auch in meinen anderen Netzwerken, die irgendwas mit Musik hatten, gefragt, wo kann man hingehen? Und es hieß halt immer Musikverein Nauheim. Ne? Und nun wohnte ich zufällig in Nauheim. Das ist das eine. Und die andere Geschichte, obwohl die kann Gerald wahrscheinlich sogar besser erzählen, ist, es gibt so ein Buch, das hat der Schlagzeuger von Udo Lindenberg geschrieben über sein Leben. Wie heißt der, Gerald?
Bertram Engel, ja.
Bertram Engel, du kennst den, ne?
Ja, wir haben uns mal kurz kennengelernt auf der Messe. Ja. Ich meine, das wird jetzt schon länger her.
Der hat halt auch auf dem Tromsaal Sets angefangen, bei sich daheim im Ruhrpott im Keller zu spielen. Das hat mir so ein bisschen, als ich das gelesen habe, ja, die Augen geöffnet, wie weit eigentlich das verbreitet war, ja. Also was für große Marken das damals auch waren, ne? Also der ist ja ein bisschen älter, wahrscheinlich so eher 70 als 60.
Ich glaub, der Hans ist mit, also der Inhaber von der Firma Tromsa, der ist leider mit 56 schon gestorben.
Ja, ich meinte jetzt der Bertram Engel.
Ach, der Bertram Engel.
Warum, das glaube ich, endet so 67.
Der, ja, hat so in den 70ern, der ist auf Tournee mit seinem Buch momentan, der macht Lesungen, also das ist ganz toll. Er war vor kurzem in Mainz, leider war ich an dem Abend nicht da, sondern ich wäre unheimlich gerne hingegangen.
Dumme Zwischenfrage, aber er ist kein Nauheimer.
Ist kein Nauheimer, nee, wohnt jetzt am Starnberger See.
Okay. Der ist aus dem Ruhrpott und hat im Ruhrpott als erstes Schlagzeug, ich glaube von seinem Bruder, da hat er dann immer heimlich drauf gespielt, ein Tromsa-Set gehabt. Ja. Das ist das, was ich eigentlich erzählen wollte, ja. Irgendwo, keine Ahnung, Wuppertal oder so oder noch weiter weg ist der aufgewachsen, ja. Und das fand ich so krass, ne?
Ist ja wie bei mir auch. Ich meine, Andreas hat wahrscheinlich auch einen Tromsa gehabt, ne? Am Anfang.
Das war genau mein erstes Schlagzeug.
Ich hab das auch, ja. Und der Chef, der hat ja im Musikverein mitgetrommelt. Also wir waren so wir waren so fünf, glaube ich, am Schlagzeug. Ja. Ne?
War das euer Einstieg so als junger Mensch in die Musik?
Also dann kann ich nachher noch was dazu. Mir hat es ein bisschen früher noch angefangen, also schon mit 8 Jahren.
Aha. Erzähl.
Also bei mir war es Also mein allererster Einstieg, der war gar nicht so rühmlich, denn ich bin zu Hause mit 6 Jahren abgehauen, weil der Spielmannszug am Kerwe-Umzug in die Hügelstraße vorbeimarschiert ist. Und ich war so begeistert von den Trommlern und war dann zu Hause weg. Und meine Eltern haben mich dann in Nauheim, ich war in der Vorderst beim Sanche, da haben die Kerwe-Barsch getagt und ich habe dann mit 6 Jahren mittendrin gesessen und meine Eltern haben mich den ganzen Nachmittag gesucht. Das war mein erster Einstieg. Aber mein zweiter Einstieg war, meine Eltern waren befreundet mit dem Walter Riedl und der Walter Riedl war ja damals der Leiter vom Kinderblasorchester, hieß das damals noch im BDV. Und der kam irgendwann zu meiner Mutter in den Laden und hat gesagt, ich nehme den Andreas jetzt heute mit in die Probe. Und meine Mutter hat jetzt irgendwie gesagt, ah ja, nimm den halt mit, dann ist der auch mal aus den Füßen oder so. Wie es halt so war, obwohl meine Mutter war ja Egerländerin, die hat das bestimmt nicht hessisch gesagt. Ja, und der hat mich dann mitgenommen zum Kinderblasorchester und an die Großtrommel gestellt. Das Problem war, die war zu hoch, ich konnte nicht drüber gucken, also habe ich den Walter vorne auch nicht gesehen. Dann haben sie die Riemen wieder runter gemacht, dass ich drüber gucken sollte. Also ich kürze es jetzt mal ab. Der Walter hat mich nach der Probe nach Haus gebracht wieder und hat gesagt, ah ja, das war so gut, der kann nächste Woche gleich mal mitspielen. Und es war in der Stadthalle in Rüsselsheim, Eröffnung der Gewerbeausstellung. Vorhang ging auf, so viele Leute auf einen Haufen habe ich noch nie gesehen. Mir war so schlecht, dass ich die ersten Stücke gar nicht mitspielen konnte. Aber dann hat das Kinderblasorchester oben noch auf der Empore gespielt und dann war das Eis gebrochen und ich sage mal so, die kleine Karriere als Musiker hat damit gestartet.
Ja. Gerald, wie war es bei dir?
Ja, bei mir halt ein bisschen später. Ich war 13, glaube ich, als ich angefangen habe und so mit 14 meine Eltern gesagt, ja, müsst ihr doch vielleicht mal Unterricht nehmen, ja, und dann, so habe ich dann Andreas kennengelernt, das war wirklich mein erster Schlagzeuglehrer.
Aha.
Ja, ja, und dann kennen wir uns jetzt seit 47 Jahren,
schätze ich mal, ja,
sowas.
Ja, stimmt.
1980 habe ich bei dir angefangen und, und ich bin dann, es gab ja das Blasorchester, das SKV-Blasorchester und der Musikverein und das waren so zwei verschiedene Welten. Also ich will da jetzt keinen auf die Füße treten, aber jedes Orchester hatte so sein eigenes Publikum. Ne? Mhm. Also SKV, da hat man mal dieses Bachkassenfest gespielt, das gibt es auch schon lange nicht mehr. Mhm. Und das war halt mehr so Egerländer, also mehr so, ich sage jetzt mal, leichtere
Musik. Auch.
Zünftig. Genau, ja. Musikverein war halt wirklich, also wie gesagt, ich will niemand auf die Füße, wirklich sehr gehoben dann darüber.
Ja. Ne?
Und das war damals irgendwie so ein Ding, wenn du was, das klingt jetzt doof, werden willst, musst du da unbedingt in den Musikverein gehen und nicht woanders hängen bleiben. Ne? Und gut, ich war dann halt, weiß nicht, glaube ich, ein Jahr oder sowas, zwischendurch bei der Dorfmusik auch mal kurz. Und dann kam ich mal in Musikverein, in die erste Probe, das war glaube ich 1981 oder sowas, oder 82, ja so. Ja, und dann da wurde ich auch in die große Trommel gestellt, da hat der Walfried, der Walli, hat er glaube ich mal gemacht, hier machte mal große Trommel so. Und das war natürlich gerade ein Stück, das ich auch nicht kannte, so nur, ich glaube, Paul Linkel Medley oder sowas. Mhm. Klar, nach ein paar Takten war eine Fermate, also wo keiner spielt und wer hat gespielt? Der an der großen Trommel. Ne? Ich bin so runter versunken.
Im Boden versunken.
Aber wirklich, ja. Und das war mein erster Einstieg, alles gelacht. Und ich dachte, okay. Ja. Naja, aber das ist echt eine gute Schule gewesen, vor allen Dingen mit Dirigenten spielen. Und es ist ja heute so, das habe ich selbst auch im Studium an der Musikhochschule Köln gemerkt, dass manche gesagt haben, ach, Blasorchester, das mache ich nicht. Das ist mir so, das würde ich aber jedem empfehlen, dass du von klein auf mit Dirigenten wirklich das lernst. Wie schlägt er in 2, in 3 und so. Weil ich habe genug Fälle bei uns im Orchester zum Beispiel gehört, also in der Oper. Wir spielen ja manchmal ein Musical, da habe ich mich mal, also wie gesagt, das kann man auch rausschneiden, ne? Wenn es zu brutal ist, auf einen Kollegen verlassen, ja, ich mache das hier, ich habe das schon so oft gespielt und habe ich ihn mal als Aushilfe hingesetzt und der hatte noch nie mit Dirigenten gespielt. Und das ist halt in so einem Laden, wenn du da einmal ziemlich zersiebst, dann ist es vorbei, ne? Und es war für mich halt auch blöd, ich wollte den nicht vorführen, aber wenn der sagte, ja, ich habe das schon so oft gemacht und das stimmte nicht, also nur an diesen Gig zu kommen, das war halt ein bisschen doof. Aber naja, gut, das war nur so eine Kleiner Schwenk aus dem Leben. Schwank aus deinem Leben.
Gerald, ich glaube, du hast da was unheimlich Wichtiges angesprochen, was mir auch in meinem beruflichen Umfeld immer wieder begegnet ist. Also wir haben ja in der Firma wirklich mit Musikgrößen zusammengearbeitet, ja, mit Wiener Philharmoniker, mhm, Berliner Philharmoniker, mit Pepe Lienhardt und. Mhm. Und wenn du mit diesen Leuten sprichst, die sitzen heute an der Soloklarinette, mhm, und fragst, wo hast denn du angefangen, dann kommt das Blasorchester in, ja, was weiß ich, in Kirchberg, Tirol. Also die ganzen Topmusiker, da würde keiner mehr auf die Idee gekommen, auch mit der Blasmusik, die gebacken. Das findet da überhaupt nicht statt. Das hat, ja, einen ganz anderen, mhm, Stellenwert. Und deswegen ist auch so wichtig, ein damaliges SKV-Blasorchester oder ein Musikverein, das ist, Leute, das ist die Kaderschmiede gewesen, das, mhm, muss man einfach sagen. Das hat den Weg geöffnet und aus den Reihen sind ja auch viele gute Musiker gekommen. Also, mhm, du beispielsweise, ja, also, Gerald, also du hast im Prinzip die Karriere, ja, gemacht, die ich hätte vielleicht gern machen wollen. Mein Lebensweg ist halt ein anderer geworden. Aber das sind wirklich so viele Leute aus diesen Blasorchestern, die heute namhafte Musiker sind. Das darf man überhaupt nicht vergessen.
Ja.
Und da können wir nachher auch noch mal drüber über Zukunft. Was muss denn ein, ja, Musiker, ja, mitbringen, um, mhm, überhaupt Profimusiker zu werden? Also da gibt es eine ganze Menge Dinge, die ganz einfach sind.
Ja, aber ich glaube, ja, dass der Blasmusik halt jetzt gerade auch für die Blechbläser und so ist halt eine Frage auch, dass du da wahnsinnig viel Ausdauer lernst. Ne? Wenn du jetzt nur klassischen Unterricht hast, den ich auch hatte, ja, also ich habe ja auch diesen Weg genommen, ne? So ganz normalen Unterricht, dann nochmal Unterricht bei einem Solotrompeter, aber ich habe immer Blasmusik dabei gemacht. Du, wenn du nur in der Klassik unterwegs bist, dann sitzt du ja auch viel rum, zählst irgendwie 65 Takte und hast dann irgendwie 3 Takte ein Signal zu spielen oder so. Und in der Blasmusik sitzt du halt da und machst halt auch mal 3 Stunden am Stück richtig Stoff. Oder also im Bierzelt können es auch sogar mal mehr werden, ne? Und wenn du diese Schule hinter dir hast, dann hast du einfach auch wahnsinnig viel Ausdauer und keine Angst mehr, egal wovor, glaube ich.
Also ich glaube, das, was du auch aufgreifst, ich glaube, das muss man jetzt doch schon auch mal benennen. Mhm. Und das gilt für einen Profimusiker oder auch für jeden, der in der Musikindustrie irgendeine Funktion hat, selbst im Außendienst oder Marketingchef oder egal was. Also was da dazugehört, das ist als erstens die Leidenschaft für das, was du tust, ja. Dann die Authentizität, schweres Wort. Nee, weil, ja, ja, ich war nie ein Jazzmusiker, ich hätte das unheimlich gern gemacht, aber ich konnte es halt nicht so, wie der Gerald jetzt beispielsweise. Und dann gehört die Ausdauer dazu, zum Üben. Und Verlässlichkeit, das vergessen auch manche. Also das ist ja nett, wo man selbst in Rockbands sagt, naja, also wann fangen wir morgen an? Dann sagt der eine, naja, wenn wir so um 7 da sind, Soundcheck vielleicht. Nee, auch da gehört eine Disziplin dazu. Und Mike, das weißt du spielst in vielen Bands. Das muss auch vorher klar sein. Und ich habe ja 27 Jahre mit den Les Rubies gespielt. Ja, ich meine, auf der Bühne, da kann nicht der eine, der steht im schwarzen T-Shirt da und der andere im Smoking. Und der eine kann nicht um 4:30 losfahren und der andere um 5. Also diese Dinge, die müssen alle klitzeklar sein.
Das ist ja jetzt wirklich, was ich von euch höre, so eine Innenansicht. Jetzt mal als Nichtmusiker gefragt, auch an den Mike, der jetzt, ja, nur zugehört hat. Gab es denn prägende Persönlichkeiten, die euch einen Impuls gegeben haben? Meinetwegen der Trompeter, ja, der Setschmo oder als Jazzmusiker oder irgendein besonderer Schlagzeuger, was weiß ich, jemand an der Gitarre, Mike.
Ich bin ganz aufgeregt, weil das ist einfach eine tolle Runde, ja, weil ich glaube, was wir hier gerade besprechen, ist eben auch nochmal das, was wir hier in Nauheim viel zu wenig täglich wahrnehmen. Diese Außenansicht von anderen Kommunen auf Nauheim und auch auf Musiker aus Nauheim und die Qualität der Musik nach wie vor, wie sie in Nauheim geprägt wird, gelehrt wird, auch musiziert wird, ist außergewöhnlich. Das Level ist viel höher. Und diese Disziplin, Andreas, die du erwähnt hast, eben das ernsthaft zu betreiben, auch zum Beispiel im Timing immer tight zu sein, das ist ja eine der großen Herausforderungen in jedem Orchester, dass die Töne auf den Punkt sind, ja. Und das ist was, was ich bei Sicke, ich bin so ein Timing-Freak, weil ich glaube, dass mit Timing und Gefühl überhaupt erst Musik entsteht. Und da war das selbst für uns eher klassisch oder Rock geprägte Instrumentalisten an Keyboards oder Gitarre immer in Nauheim spürbar, nachvollziehbar, viel präziser als in jeder anderen Kommune im ganzen Umkreis. Und mich hat extrem geprägt, also wirklich über die Maßen bis heute, die Art von Musik und wie er die Musik gemacht hat von Mimi Poulakis. Aha. Auch hier großer Rocker aus Nauheim mit tollen Bands, die er begleitet hat, bis hin zu Flatsch, er hat mitgespielt. Ich durfte damals in der Vorband spielen.
Er hat auch das produziert für die Flatsch.
Genau, er hat viel produziert. Und das sind einfach Meilensteine. Also die Band von ihm hieß damals Joost Band. Das ist Musik, das hören wir bis heute, ja. Und die wird in Bensheim gehört, die wird in Mainz gehört. Und das geht weit über den Kreis hinaus. Und was, glaube ich, Silke, dir und mir immer sehr wichtig ist, ist, dass wir dieses kulturelle Erbe auch behalten und weitergeben und weiterbeleben, weil das ist etwas, was du nicht in Geld bemessen kannst. Ja, ich erlebe das immer und das ist auch in Rüsselsheim, in jeder Kommune ein Diskussionspunkt. Ja, die Musik, okay, das können ja die Vereine machen, da brauchen wir nichts, das ist ja freiwillige Leistung, das kriegen wir hin. Das ist in Nauheim ein anderer Punkt. Für uns als Nauheim ist das ein Teil unserer DNA und kulturellen Erbes und auch unserer Identität, die wir haben. Jedenfalls ist das, wie wir wahrgenommen werden von außen. Ich habe kürzlich da gibt es so einen Comedian, ich habe den Namen von ihm vergessen, der reist immer durch hessische Kommunen und sagte mir, Servus, ihr Lappe, hier, heute bin ich in dem und dem Kaff, heute bin ich in Nauheim. Und dann hat er mehrere Anekdoten, das macht er mit allen Kommunen im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Und was ist ihm zu Nauheim als allererstes eingefallen? Musik. Und das ist über die Grenzen hinaus halt greifbar, ne? Und wir bringen hervorragende Musiker hier hervor.
Nenn doch ein paar Beispiele.
Also, ich meine, Fabian Dudek ist ein schönes Beispiel, den Mimi Poulakis habe ich ja bereits erwähnt.
Oliver Leicht,
sensationell, ja, heute bei der HR Big Band mit den größten Jazzgrößen. Ja. Für mich, Oliver Leicht ist eine Jazzgröße an sich, ja. Er hat ja auch einen Musik-Award deswegen auch extra erhalten.
Kleiner Zwischenruf, sein Großvater, der Basshans, Hans Leicht, das war mein Tenorhornlehrer. Ja. Also der Kreis, der schließt sich immer wieder mit den vielen Namen. Und ich meine, Oliver ist ja wirklich mit der HR Big Band, das ist eine der besten Big Bands der Welt. Also, und da haben wir Nauheimer dabei. Und das ist doch hervorragend. Und Fabi Dudek, wie du gesagt hast,
genauso. Nehmen wir mal die IKS Big Band, die wir alle super dufte finden. Ja. Zähl mal durch, wie viele Nauheimer Musiker da sind. Mhm. Ja, ich nenne jetzt auch mal die Marie-Louise. Marie-Louise Herrmann, natürlich. Und viele, viele andere, die ihr Mann spielt ja auch dort als Schlagzeuger, hervorragender Schlagzeuger meines Erachtens. Die Liste ist endlos. Ich glaube, wir in Nauheim sind uns am wenigsten bewusst darüber im Täglichen. So kommt es mir persönlich oft vor, weil für uns das irgendwie Normalität ist. Für alle außenrum um uns ist das nicht so.
Silke, Gerald, fallen euch noch weitere ein? Prägende Figuren, berühmte Musiker, die euch inspiriert haben oder die hier aus dem Ort kommen?
Also bei mir war es halt so, ich war halt schon immer auch ein großer Jazz-Fan gewesen. Ne? Das erste Stück, was ich wirklich bewusst gehört habe, war von meiner größeren Schwester, sage ich jetzt mal, hatte eine Schallplatte von Glenn Miller gehabt. Ne? Das war diese rote, ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt. Das erste Stück natürlich Moonlight Serenade. Ne? Danach kam In the Mood, da war es aber so schon vorbei bei mir, da war ich so... Was ein Sound geil ist, echt. Naja.
Nun, das war ja mal sehr hörenswert. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle einen Cut machen und lade alle zum zweiten Teil unseres Gesprächs ein. Wir beschäftigen uns dann mit der Frage, was es braucht für eine funktionierende Musikgemeinde. Bis bald.